NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Nizza, Istanbul, Ansbach. Kaum ein Tag vergeht ohne einen islamistischen Terroranschlag. Die großen muslimischen Verbände in Deutschland haben sich zwar wiederholt von jeglicher Form von Gewalt distanziert, doch viele Nichtmuslime sind verunsichert. Hinzu kommen noch die aktuellen Entwicklungen in der Türkei. Neue Wege wagen. Die Debatte um den Islam in Niedersachsen. Unser Thema heute Abend. Und das erwartet Sie in dieser Stunde. Vor dem Aus scheitert der Vertrag des Landes Niedersachsen mit den muslimischen Verbänden. Gespaltene Gesellschaft, wie sich der Machtkampf in der Türkei auf die hiesige deutsch-türkische Gemeinschaft auswirkt. Unter Generalverdacht Muslime in Niedersachsen. Warum macht der Islam Nicht-Muslimen so viel Angst und was kann man dagegen tun? Ein Interview mit dem Migrationsforscher Jochen Oltmer vom IMIS, dem Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien an der Universität Osnabrück. Gemeinsame Herausforderung, die Integration von muslimischen Flüchtlingen in Niedersachsen. Und über die Vielfalt des Islam, innermuslimische Debatten und tiefe Gräben. Ein Gespräch mit Mohannad Roschid, einem der wichtigsten Vertreter eines zeitgenössischen, liberalen Islam in Deutschland. Am Mikrofon begrüßt Sie Ita Niehaus. Umstritten war er von Anfang an, der Vertrag des Landes Niedersachsen mit den muslimischen Verbänden. In dem Vertrag sollen die Rechte und Pflichten der Muslime geregelt werden. Ein wichtiges Signal in einer schwierigen Zeit sollte es sein. Doch nun ist die CDU nach jahrelangem Tauziehen aus den Gesprächen ausgestiegen. Sie stellt die Unabhängigkeit des Moscheeverbandes DITIB in Frage. Michael Hollenbach mit Einzelheiten.
Der Grund für den Ausstieg aus dem Gespräch: die zu große Nähe von DITIB zur türkischen Regierung. Björn Tümmler ist der Vorsitzende der CDU-Fraktion.
Wir sind der Überzeugung, dass es unter diesen Voraussetzungen keinen Sinn macht, weitere Gespräche zu führen, weil eben dieser zentrale Punkt der Staatsferne nicht geklärt ist und die Verbände sich auch in den letzten Wochen, man kann auch sagen Monaten, nicht eindeutig distanziert haben von Vorgängen in der Türkei. Und deswegen sind wir der Auffassung, dass hier eine weitere Vertragsverhandlung nicht in Frage kommt.
Gerade aufgrund der Ereignisse in der Türkei nach dem Putschversuch hätte sich die CDU eine kritische Distanz von DITIB, dem größten Moscheeverband in Niedersachsen, zum Vorgehen von Präsident Erdogan gewünscht.
DITIB Niedersachsen hätte sich beispielsweise bei der Schließung von Radio- und Fernsehstationen und auch der Verhaftung von Journalisten auch mal kritisch dazu äußern können und sagen können, das geht gar nicht, weil das auch mit rechtsstaatlichen Mitteln nicht zu begründen ist. Und von daher fehlt eben genau diese klare Ansage hier in Niedersachsen.
Niedersachsens Kultusministerin Frauke Heiligenstadt reagierte irritiert auf den Ausstieg der CDU.
Wir sind etwas überrascht darüber, dass die CDU-Fraktion jetzt so schnell und zeitnah an die Öffentlichkeit geht. Die Landesregierung wird sich an die Verabredung halten und auch warten, was die anderen Fraktionen sagen werden.
Die SPD-Politikerin verweist auf ein Gutachten, das die Landesregierung bei dem Staatskirchenrechtler Stefan Muckel in Auftrag gegeben hatte.
Dieses Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass in Bezug auf den islamischen Religionsunterricht keine Einflussnahme der türkischen Staatsregierung möglich ist. Der DITIB-Landesverband hat andere Statuten als viele andere Landesverbände und betont auch immer wieder seine Unabhängigkeit.
Emina Oos ist erstaunt über die Argumentation der CDU. Die Geschäftsführerin des DITIB-Landesverbandes Niedersachsen-Bremen erinnert daran, dass die Christdemokraten schon vor Jahren mit der DITIB Verträge abgeschlossen haben.
Herr Busemann zum Beispiel als Justizminister hat mit uns den Gefängnisseelsorgevertrag unterschrieben. Und es war sowohl personell die gleiche Struktur als auch ideell die gleiche Struktur. Und kurz vor den Kommunalwahlen solche populistischen Statements abzugeben, finde ich nicht hilfreich.
Emina Oos räumt ein, dass die Imame in den DITIB-Moscheen alle aus der Türkei kommen und als türkische Staatsbeamte von der Religionsbehörde aus Ankara bezahlt werden. Und die Religionsbehörde gibt auch die Inhalte der Freitagspredigten vor, die in den DITIB-Moscheen in Deutschland gehalten werden. Zugleich versichert die Geschäftsführerin, DITIB erhalte kein Geld vom türkischen Staat. Annette Abdelrahman, Vorstandsmitglied der Schura, ist an den Verhandlungen mit der Landesregierung beteiligt. Sie ist enttäuscht von dem Vorgehen der CDU.
Ich gehe schon davon aus, dass das natürlich mit zum Wahlkampf gehört, was ich sehr bedauerlich finde. Also es ist eine Art von Brandstiftung, denn wir haben, gerade wenn wir den Vergleich zum letzten Jahr sehen, ein eklatantes Ansteigen von Islamfeindlichkeit.
In einem offenen Brief an den CDU-Fraktionsvorsitzenden Björn Tümmler bringt DITIB-Geschäftsführerin Emina Oos ihren Frust zu Papier. Sie wirft dem Christdemokraten vor, die hiesigen Muslime zu diffamieren, bewusst zu ignorieren, zu demotivieren und somit in die Entfremdung zu führen. Und weiter heißt es, wir verwehren uns entschieden gegen eine Instrumentalisierung unserer Gemeinden für zwischenstaatliche Konflikte oder parteipolitische Auseinandersetzungen. Wenig Verständnis für die derzeitige Absage der CDU an weitere Verhandlungen zeigten auch die beiden großen Kirchen. Der Bischof der Hannoverschen Landeskirche, Ralf Meister.
Na, ich bedauere schon, wenn es dazu käme, dass wir innerhalb dieser Legislaturperiode nicht weiter über diesen Vertrag diskutieren. Und es gibt auch berechtigt eine gewisse Skepsis gegenüber einzelnen Verbänden. Aber ich glaube, das hindert nicht daran, zu schauen, was an Notwendigkeit ist, klar über Pflichten und Rechte eine Vereinbarung zu schließen.
Zum Zünglein an der Waage könnte nun die FDP werden. Noch ist unklar, ob die rot-grüne Landesregierung den Vertrag nur mit der breiten Mehrheit der oppositionellen CDU abschließen will oder ob ihr die Zustimmung der FDP reicht. Der stellvertretende FDP-Fraktionschef Stefan Birkner hält sich bedeckt.
Vom Grundsatz her ist nicht einzusehen, warum es Verträge mit christlichen Religionsgemeinschaften gibt, mit den jüdischen Religionsgemeinschaften. Dann müssen solche Verträge auch vom Grundsatz her erst einmal möglich sein, auch mit islamischen Religionsgemeinschaften.
Die Bündnisgrünen im Landtag stehen nach wie vor hinter dem Islamvertrag, auch hinter der Kooperation mit der DITIB. Dagegen warnt der grüne Bundesvorsitzende Cem Özdemir davor, dass sich Erdogans Ideologie über die DITIB im Religionsunterricht verbreiten könnte. Anke Piel, Fraktionschefin der Bündnisgrünen im Niedersächsischen Landtag, wiegelt ab.
Ich glaube, da sind wir wirklich tatsächlich in unterschiedlichen Rollen. Cem Özdemir ist Bundesvorsitzender und trägt da auch die Verantwortung. Wir sind hier in der landespolitischen Verantwortung und ich erwarte einfach von einer Landesregierung, die wir ja auch als Fraktion stützen, dass sie einen Teil dazu beiträgt, sich mit solchen Konflikten auseinanderzusetzen, mit der Absicht, sie zu lösen.
Trotz der Absage der CDU hofft Kultusministerin Frauke Heiligenstadt langfristig auf eine breite Basis für die Vereinbarungen mit den muslimischen Verbänden.
Verträge, gesetzliche Bestimmungen sind das eine, aber es muss von Menschen eine entsprechende Umsetzung erfolgen. Und da ist es wichtig, eine möglichst breite gesellschaftliche Unterstützung für diese Vereinbarung zu bekommen. Und deshalb ist es auch wichtig, alle Fragen und Ängste, die man in Bezug auf diese Vereinbarung hat, sehr sorgfältig zu diskutieren.
Michael Hollenbach berichtete über den umstrittenen Vertrag des Landes Niedersachsen mit den muslimischen Verbänden. Massenentlassungen, Verhaftungen, Gewalt und Folter. Es herrscht Ausnahmezustand in der Türkei. Doch die Unterstützung für Präsident Recep Tayyip Erdogan ist größer denn je, auch in Deutschland. Das wurde besonders am vergangenen Sonntag deutlich, als Tausende von seinen Anhängern in Köln auf die Straße gingen. Auf die niedersächsische Landespolitik wirkte sich der Machtkampf in der Türkei bereits aus. Die CDU ist aus den Verhandlungen um den Vertrag des Landes Niedersachsen mit den muslimischen Verbänden ausgestiegen. Und es wächst nun auch in Niedersachsen die Sorge, dass die Gräben zwischen den Erdogan-Anhängern und Gegnern tiefer werden in der hiesigen deutsch-türkischen Gemeinschaft. Brigitte Lehnhoff berichtet.
Avni Altina ist erst seit wenigen Tagen zurück aus der Türkei. Er verbrachte seinen Urlaub dort und erlebte am 15. Juli den Putschversuch des Militärs in Istanbul. Wie Tausende folgte er dem Aufruf von Präsident Erdogan, auf die Straße zu gehen und die Demokratie zu verteidigen. Mit seinem Smartphone fing er die Stimmung am Flughafen ein.
Ich bin ja mit 12 Jahren nach Hannover gekommen und ich habe ja die beiden deutschen Geschichte hier miterlebt. Und vor meinen Augen war auf einmal 1989 Leipzig. Die Menschen schrien, wir sind das Volk. Und ich habe gesagt, also, wenn wir die Volk sind, geh auf die Straße und deswegen bin ich losgerannt.
Den Putsch an sich haben alle Parteien in der Türkei verurteilt. Doch über das, was danach geschehen ist und geschieht, gehen die Meinungen weit auseinander, auch in Deutschland. Was haben Massenentlassungen, Verhaftungen und der Ruf nach Todesstrafe mit Demokratie zu tun? Avni Altiner, der bis vor kurzem Vorsitzender des muslimischen Dachverbandes Schura Niedersachsen war, zieht noch einen historischen Vergleich.
In der Türkei gibt es große Reibungen und wir haben eine Staatspräsidentin. Den muss man hier für die deutsche Bevölkerung mit Franz Josef Strauß von 1969 vergleichen. Eine Franz Josef Strauß, der selber Verteidigungsminister ist, aber auch Journalisten ins Haft stecken lässt, aber von bestimmten Teilen der Bevölkerung geliebt wird. Und nachher wurde eine Ikone in Bayern. Genauso geht es den Türken in der Türkei jetzt mit Erdogan.
Ja, das sind natürlich alles Instrumente, das alles schön zu reden. Demokratie hat ja seine Eigenschaften. Und wenn man jetzt versucht, die Presse- und Medienfreiheit Grenzen zu setzen, wenn man versucht, Journalisten zu verhaften, wenn man das Verfassungsorgan, das höchste Organ des Landes versucht jetzt niederzuschlagen, dann ist es keine richtige Demokratie mehr. Und man muss da schon sehr naiv sein, um jetzt zu denken, dass die Demokratie in der Türkei in eine gute Richtung geht.
Mahmut Altinzenzir ist ehrenamtlicher Geschäftsführer vom Forum Dialog Niedersachsen. Dieser Verein steht der auch in Deutschland umstrittenen Bewegung des Predigers Gülen nahe. Präsident Erdogans Vorwurf gegen den einstigen Verbündeten, seine Anhänger hätten Behörden, Polizeiapparat und Justiz unterwandert, Gülen sei Drahtzieher des Putsches. Dieser innertürkische Machtkampf zwischen Anhängern und Gegnern Erdogans ist auch in Niedersachsen angekommen, sagt Mahmut Altinzenzir.
Wir sind tagtäglich damit konfrontiert, dass Menschen versuchen, uns zu beleidigen, zu denunzieren, dass sie versuchen, auch zu erpressen. Wir haben Facebook-Beiträge, wir haben Twitter-Beiträge, wir haben ganz andere auch Nachrichten bekommen, dass die unseren Namen haben und dass sie dafür gesorgt haben, dass wir nicht mehr in die Türkei dürfen. Und das ist natürlich für uns sehr beängstigend.
Problem der Türkei, dass man sie hier nach Bundesrepublik trägt, das wird den sozialen Frieden stören. Davon halte ich nichts.
Avni Altiner wirbt bei seinen Landsleuten dafür, sich hier politisch zu engagieren und auf dem Weg für Veränderungen in der Türkei zu arbeiten. Doch diese Diskussion ist gegenwärtig schwierig in den Moscheegemeinden. Viele hier lebende türkischstämmige Muslime kritisieren, dass die deutsche Mehrheitsgesellschaft die aktuellen Entwicklungen in der Türkei nicht angemessen bewerte. Für sie dagegen ist klar, die Gülen-Bewegung ist eine Terrororganisation. So sieht es auch Simayra Kilic. Die 22-Jährige studiert islamische Theologie in Osnabrück und engagiert sich in der DITIB-Jugendarbeit. Sie hat Freunde und Verwandte, die mit der Gülen-Bewegung sympathisieren. Das trägt den Konflikt bis hinein in die Familie.
Einerseits trauert man mit denen, weil ich hatte jetzt vor kurzer Zeit einen Verwandten, der verhört wurde und man stellt sich die Frage, warum? Er war doch nur ein Lehrer, der seinen Job gemacht hat, aber man kennt es ja. Also im Februar letzten Jahres müsste es, glaube ich, gewesen sein, wo der Staat gesagt hat, Leute, das ist eine Terrororganisation, müsste man die Augen geöffnet haben. Wenn man es nicht hat, muss man mit den Konsequenzen rechnen können.
Und welchen Anteil könnte nun die deutsche Mehrheitsgesellschaft leisten, um den Konflikt hierzulande zu entschärfen? Die junge Muslima hat einen Vorschlag.
Was wir machen müssen, ist, beziehungsweise die deutsche Politik, die deutsche Gesellschaft machen muss, ist einfach mal ein bisschen lockerer an die Sache dran zu gehen und vor allem in den Medien das Ganze nicht so zu polarisieren. Müssen wir ein bisschen differenzieren können.
NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Gehört der Islam zu Deutschland? Oder bedroht er die deutsche Identität, das angebliche Abendland, wie Pegida, AfD und andere rechte Gruppierungen behaupten? Die Stimmung kippt. Immer mehr Muslime haben das Gefühl, ausgegrenzt zu werden, nur Bürger zweiter Klasse zu sein. Und gleichzeitig wächst die Angst vor dem Islam, ebenso wie die Islamfeindschaft. Aber auch die Angst vor islamistischen Terroranschlägen nimmt zu. Wie erleben das Muslime und Nicht-Muslime in Niedersachsen?
Nee, ich habe nicht so das Gefühl, dass sie großartig Angst vor mir haben oder auch überhaupt. Ja, also mir macht der islamische Staat an sich Sorgen, weil der bringt den Islam in Verruf.
Also so sorglos wie früher geht man nicht mehr weg. Man macht sich auf einmal Gedanken, Maschsee-Fest könnte was sein.
Bahnhof könnte was sein. Und wenn da einer zuschlagen will, dann gibt es bestimmt einen Haufen Gelegenheit.
Ob Muslim oder nicht Muslim, die Attentate von islamistischen Terroristen machen vielen Menschen Angst in Niedersachsen. Auch die 41 Jahre alte Hella Wachsmann aus Hannover ist verunsichert.
Da fragt man sich, liegt das am Islam? Ist der Islam menschenfeindlich? Aber andererseits, ich habe so viele Kollegen, die Muslime sind und wir leben so toll miteinander. Also ich habe mich, glaube ich, zu wenig damit beschäftigt, was genau der Islam ist. Wie wird was ausgelegt im Islam? Das ist ja bei der Bibel auch, ne? Und ich fürchte einfach, dass die Menschen immer vergessen, wie alt diese Schriften sind und dass man das auf die Zeit heute nicht mehr eins zu eins umsetzen kann.
Hella Wachsmann sitzt in einem kleinen Café in der Nähe des Maschsees. Es gehört einem guten Freund von ihr, Arben Biber. Der 44 Jahre alte Mann mit albanischen Wurzeln ist muslimisch erzogen worden. Heute spielt der Glauben in seinem Leben jedoch keine große Rolle mehr. Als Arben Biber sein Café vor 3 Jahren aufmachte, wurde er von einigen Nachbarn erst einmal kritisch beäugt.
Ich sehe ausländisch aus. Wo kommt er her? Wie viele werden nachziehen? Was wird denn mit uns passieren? Das heißt, ich habe schon bemerkt, dass die Menschen anders waren. Ich habe immer gelacht. Hin und wieder war ich ein bisschen verärgert, weil ich mir gedacht habe, wieso sind die so?
Die meisten Muslime in Niedersachsen stammen aus der Türkei. Die große Mehrheit der türkischstämmigen Deutschen fühlt sich zwar wohl in Deutschland, so das Ergebnis einer aktuellen Studie, mehr als jeder Zweite vermisst aber auch soziale Anerkennung. Ali zum Beispiel, er arbeitet beim Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn.
Im Gegensatz zu früher, dass die deutschen Mitbürger mehr die türkischen Landsleute, die schon lange auch hier leben oder so, als nicht mehr zweite Klasse, sondern vierte Klasse irgendwie sehen. Wenn irgendwas passiert, ist egal, wer das ist, Schwarzkopf. Wenn Schwarzkopf ist, ist ein Türke, hundertprozentig.
Yilmaz Kilic, der Vorsitzende des muslimischen Verbandes DİTİB Niedersachsen und Bremen, beobachtet, dass auch die Islamfeindlichkeit zunimmt.
Über 99,9% höchstwahrscheinlich hier in Niedersachsen lebende Muslime sind friedlich, gehen tagtäglich zur Arbeit, gehen zur Schule und müssen aber jeden Tag sagen, ich distanziere mich, damit habe ich nichts zu tun. Ich bin der gute Moslem. Also das stört ganz gewaltig die Menschen, die seit Jahren hier so ein Teil dieser Gesellschaft sind.
Er ärgert sich über den Missbrauch seiner Religion durch islamistische Terroristen.
Dass man jeden Abend hören muss, was da überhaupt der Welt passiert. Im Namen Gottes, im Namen Islams. Das hat mit dem Islam überhaupt nichts zu tun. Die Religion ist friedlich. Aber trotzdem ist die Mehrheit, wird gar nicht mehr gehört.
Ganz viele sehen eben auch, dass der islamische Staat sich ja nicht umsonst so nennt, sondern dass er sich auf die islamischen Grundlagen beruft. Und der Satz, den sie von muslimischen Verbänden dann häufig hören, das hätte mit dem Islam nichts zu tun, der stellt sie nicht zufrieden, weil sie wissen, dass diese Leute das eben anders sehen. Und darauf möchten sie eine Antwort. Und solange sie die nicht bekommen, sorgen sie sich.
Wolfgang Reinbold ist als Islambeauftragter der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers viel unterwegs in Niedersachsen. Seine Erfahrung?
Es geht alles durcheinander. Es lässt sich nicht trennen. Es gibt Leute, die sind wirklich feindlich eingestellt. Die halten es nicht aus. Die wollen diese Leute hier nicht haben. Man hätte sie hier nie reinholen sollen. Schon das Anwerbeabkommen mit der Türkei war ein großer Fehler. Man würde sie am liebsten alle wieder hinauswerfen.
Positionen, wie sie auch Mitglieder der AfD vertreten. Auch einige Kollegen von Hella Wachsmann wählen die rechtspopulistische Partei, obwohl sie einen Migrationshintergrund haben.
Sie sagen, ich will in Ruhe leben, aber ich glaube, sie denken gar nicht drüber nach, was dahinter steckt. Und ich habe dann auch mal angestoßen und habe gesagt, was ist denn mit dir, wenn die an die Macht kommen, in Anführungsstrichen? Willst du überhaupt noch sicher sein hier?
Muslime unter Generalverdacht, wir haben uns in Hannover umgehört. Die Angst vor dem Islam und was man dagegen tun kann, darüber habe ich auch mit dem Migrationsforscher Jochen Oltmer gesprochen, vom Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien an der Universität Osnabrück. Als erstes wollte ich von ihm wissen, warum immer mehr Nichtmuslime Angst vor dem Islam haben.
Wir wissen, dass es eine Angst vor dem Islam bis hin zu Islamfeindlichkeit schon relativ lange gibt. Wir haben in den vergangenen Jahren solche Diskussionen intensiv geführt. Wir haben aber nur sehr begrenzten Einblick hinsichtlich der Frage, wie es um Orientierung in der deutschen Bevölkerung steht. Ich glaube, dass in dem Kontext der Debatten um die Ereignisse, die Attentate, die Suizide der vergangenen Tage und Wochen und eben auch vor dem Hintergrund der Diskussion um die Türkei zunehmend stärker Skepsis, Irritationen, Ängste und eben auch Feindlichkeit aufkommt. Wir also durchaus für die kommenden Monate, vielleicht sogar Jahre damit rechnen können, dass Diskurse, die durch Islamangst und auch Islamfeindlichkeit geprägt werden, zunehmen werden.
Die Türkei, das ist das Stichwort. Am Wochenende haben zwischen 30.000 bis 40.000 Deutsche mit türkischen Wurzeln in Köln demonstriert, die meisten für Erdogan. Und eine Frage, die sich viele hier gestellt haben, was sagt das darüber aus, inwieweit unsere deutsch-türkischen Mitbürger tatsächlich schon angekommen sind in unserer Gesellschaft? Wie erklären Sie sich das, dass so viele auf die Straße gegangen sind? Haben wir da eine Chance auf Integration vertan?
Na, ich denke, gegenüber relativ einfachen Erklärungen in diesem Zusammenhang muss man skeptisch bleiben. Diejenigen, die diese Demonstration beobachtet haben, haben am Ende von 20.000 gesprochen, mögen es 30.000 oder 40.000 sein. Wir wissen aber, Menschen, die einen Bezug zur Türkei haben, die aus der Türkei stammen oder den Eltern, Großeltern aus der Türkei stammen, haben eine Zahl von 3 Millionen, vielleicht sogar 4 Millionen in der Bundesrepublik. Und aus dieser großen Population hat sich doch ein relativ kleiner Teil aufgemacht, um hier pro Erdogan, pro aktuelle türkische Regierung zu demonstrieren. Das heißt für mich erst einmal, eine wirklich massive Mobilisierung hat nicht stattgefunden. Dennoch weiß man, dass die AKP, dass Erdogan in der deutsch-türkischen Bevölkerung durchaus Rückhalt hat, wie die letzten Wahlen gezeigt haben. Wir sehen also, wenn wir uns diese deutsch-türkische Bevölkerung anschauen, die ja sehr heterogen ist, dass wir es mit sehr unterschiedlichen Perspektiven zu tun haben, dass wir letztlich auch eine gespaltene Persönlichkeit haben. Wir wissen, dass eben auch andere Bewegungen, beispielsweise die Gülen-Bewegung in der Bundesrepublik, relativ stark ist. Wir wissen, dass viele Menschen inzwischen vor dem Hintergrund jahrzehntelanger Integration relativ wenig Bezug zur Türkei haben, sich auch wenig für die Türkei interessieren. Also von der deutsch-türkischen Bevölkerung reden zu wollen, wäre falsch. Wir sehen sehr unterschiedliche politische Orientierungen und wir sehen, dass es ein gewisses Potenzial der Mobilisierung für die aktuelle türkische Regierung gibt. Die Frage ist, wie stark ist dieses Potenzial? Und ich würde meinen, es hat eine gewisse Stärke, aber wir dürfen es nicht überbewerten, das, was wir ganz konkret in Köln aktuell erlebt haben.
Ja, und trotzdem, es sind viele Menschen auf die Straße gegangen und es war und ist bisher wenig Kritik zu hören, was jetzt den Abbau des Rechtsstaats in der Türkei angeht.
Ich glaube, da spielen unterschiedliche Aspekte eine Rolle. Ich glaube, zum einen haben wir eine Konstellation, in der Erdogan tatsächlich bei manchen Deutsch-Türken verstanden wird als jemand, der ganz explizit auch ihre Position mitbedingt. Ich glaube, es gibt eine ganze Anzahl von Deutsch-Türken, die vor dem Hintergrund von Erfahrungen der vergangenen Jahrzehnte im Kontext der Integration in der Bundesrepublik den Eindruck haben, nicht in dem Maße anerkannt zu sein, wie sie es glauben, sein zu sollen. Und in diesem Kontext ist diese neue starke Rolle der Türkei in der internationalen Politik, die neue Stärke auch Erdogans, etwas, was verstanden wird als eine Perspektive, als eine Möglichkeit, die eigene Position zu stärken. Hier geht es ganz explizit ja auch um Identitätspolitik. Manche sind der Auffassung, diese neue Stärke, die dort demonstriert wird, trägt dazu bei, die eigene Identität zu schärfen, die eigene Position auch in der deutschen Öffentlichkeit zu stärken, zu schärfen. Und ein Bezug nehmen auf eine starke Türkei ist etwas, was am Ende so die Vorstellung dazu beitragen kann, dass die eigene Stimme in der Bundesrepublik auch mehr Gehör findet. Also es geht um Identitätspolitik.
Und die spannende Frage ist, wie gehen wir damit nun um in Deutschland, in Niedersachsen?
Ja, ich denke, wir haben verschiedene Aspekte in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen. Wichtig scheint mir zu sein, das ist etwas, was diskutiert werden muss. Wir sehen ja, es gibt in der Bundesrepublik, auch in der bundesdeutschen Politik, sehr intensive Debatten um die Position, die Positionierung, die Rolle der Türkei. Wir sehen ja einen Eingehen auf eine explizit Erdogan-Perspektive wird keineswegs positiv verstanden. Wir sehen, wir haben es mit unterschiedlichen Öffentlichkeiten zu tun. Eine deutsch-türkische Öffentlichkeit, die stark auf Erdogan setzt, und eine deutsche Öffentlichkeit, die zunehmend Erdogan-kritisch ist, gerade in den vergangenen Wochen nochmal deutlich kritischer geworden ist. Und ich glaube, wir haben eine Konstellation, in der beide Seiten zunehmend stärker sich auch mit der Frage auseinandersetzen muss, was sind die Grundlagen dieser verschiedenen Positionen, und wir haben die Notwendigkeit, ganz konkret in die Diskussion einzutreten. Die passiert nämlich nicht. Es ist ein Nebeneinanderreden, es ist aber kein Miteinanderreden im Moment, und ich glaube, dieses Miteinanderreden ist für alles das, was wir über Integration im Moment diskutieren, ganz zentral. Wir brauchen die Diskussion der verschiedenen Akteure und nicht ein Nebeneinanderreden.
Es ist trotzdem so eine schwierige Gemengelage. Einerseits die zunehmende Angst vor dem Islam. Wir haben Islamfeindlichkeit. Andererseits das Gefühl, von Muslimen ausgegrenzt zu sein. Dann der islamistische Terror. Reicht es wirklich dann aus, einfach miteinander mehr zu diskutieren?
Es gibt in einer offenen Gesellschaft, in einer Demokratie keine andere Möglichkeit, als in eine Diskussion einzutreten. Das Reden über jemand anders trägt nicht dazu bei, dass es tatsächlich zunehmendes Verständnis gibt, sondern es kann am Ende tatsächlich nur die Diskussion geben. Hier möchte ich auch nochmal ganz explizit an die Politik appellieren, doch zunehmend stärker auch zu versuchen, gerade diese Diskussion voranzutreiben. Wir sehen sehr häufig, und zwar auf allen Seiten, dass doch in dieser Konstellation zunehmend mehr Schärfe in die Diskussion hineinkommt. Zunehmend mehr Stärke, die Abgrenzung gesucht wird und nicht die Diskussion gesucht wird, auf Seiten aller politischen Lager. Und ich glaube, hier wäre es jetzt an der Zeit, dass auch gerade Politikerinnen und Politiker die Politik versuchen, ganz konkret wieder stärker auf ein Reden miteinander zu kommen und dieses Reden übereinander zu lassen. Denn das trägt am Ende nicht dazu bei, dass man tatsächlich zu einer Annäherung unterschiedlicher Positionen kommt.
Den gesellschaftlichen Zusammenhalt durch mehr Aufklärung und offene Debatten stärken. Das war der Migrationsforscher Jochen Oltmer in Unser Thema bei NDR1 Niedersachsen. Sie hören unser Thema bei NDR 1 Niedersachsen. Es ist eine große Herausforderung, die Integration der muslimischen Flüchtlinge. Und es ist wichtiger denn je, sie auch gemeinsam, also als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu bewältigen. Denn es geht dabei um viel mehr als um die Vermittlung der deutschen Sprache oder die Integration in den Arbeitsmarkt. Immer wieder wird gefordert, dass die Moscheegemeinden und großen Islamverbände dabei mehr Verantwortung übernehmen sollen. Und viele Gemeinden engagieren sich auch bereits für Flüchtlinge. Zum Beispiel die Ibrahim al-Khalil-Moschee in Osnabrück. Ich wollte wissen, welche Erfahrungen man in Osnabrück bisher gemacht hat, und habe die Ibrahim al-Khalil-Moschee besucht. Freitagmittag. Mehr als 250 Gläubige versammeln sich zum Gebet. Auch vor der Ibrahim al-Khalil-Moschee, der Abrahams-Moschee. Auf einem Holzpodest, bedeckt mit Teppichen. Der Andrang ist groß. Der 15 Jahre alte Mohammed betet ebenfalls draußen vor dem alten Gründerzeithaus in der Nähe des Osnabrücker Bahnhofs. Ganz alleine ist der Jugendliche vor fast 2 Jahren vor dem Krieg in Syrien nach Deutschland geflüchtet. Eine gefährliche Reise. Mit dem Boot über das Meer, fast wäre es gesunken.
Wo man noch an einem Tod glauben konnte, da haben alle geschrien, bis sie zu uns gekommen sind. Ich würde sagen, ich habe gelacht. Ich konnte ja mich nicht vorstellen, dass ich überleben kann. Ich will ja auch ein neues Leben haben, einfach meine Vergangenheit vergessen.
Mohammed hat es dann doch noch geschafft bis nach Osnabrück. Schon bald konnte er seine Familie nachholen. Inzwischen besucht Mohammed das Gymnasium. In den ersten Monaten war er fast täglich in der Moschee.
Koranunterricht mit Freunde hier treffen. Also man denkt ja nicht, dass er in Deutschland ist. Ja, man redet Arabisch, betet, macht, was er in Syrien machen könnte.
Die Ibrahim al-Khalil-Moschee war einmal eine deutsch-muslimisch-internationale Gemeinde. Inzwischen sind die syrischen Flüchtlinge in der Mehrheit und es wird mehr Arabisch als Deutsch gesprochen.
Wir haben natürlich Flüchtlinge, bildungsfern, wir haben Akademiker. Wir haben die aus dem Land kommen, die haben aus der Stadt kommen. Wir haben einige, die traditionell sind, andere, die sehr modern sind. Die ganze Bandbreite.
Dua Zeitun, 36 Jahre, Mutter von 3 Kindern und Referentin für interreligiöse Zusammenarbeit bei der katholischen Landvogt-Hochschule Ösede, engagiert sich ehrenamtlich in der Gemeinde für die Flüchtlinge. Als Seelsorgerin, Dolmetscherin und Sozialarbeiterin.
In den anderen Organisationen, muss man ganz ehrlich sagen, ist es halt Hilfe, die sie sich annehmen, die sie brauchen. Ob es jetzt Förderungsmaßnahmen, Gelder, Kleidung oder Sonstiges. An sich ist die Moschee natürlich nochmal ein eigener Ort, zu dem sie dann auch irgendwo Sicherheit suchen, auch irgendwo ja, Heimat.
In Osnabrück leben zurzeit rund 2.800 Flüchtlinge. Man sei auf einem guten Weg, was die Integration angeht, sagt Sven Jürgensen, der Pressesprecher der Stadt. Die größten Probleme: Zugang zum Arbeitsmarkt und zur Ausbildung. Vor allem aber gibt es noch nicht genügend Integrations- und Sprachkurse.
Die Flüchtlinge, die brauchen einen anerkannten Status, um Deutschkurse zu bezahlt zu bekommen. Und diese Zwischenzeit zwischen Ankunft und Anerkennung, die dauert natürlich viel zu lange. Da sind die Flüchtlinge auf ein ehrenamtliches Engagement angewiesen. Aber die professionellen Strukturen greifen noch nicht passend genug in die Bedürfnisse der ankommenden Flüchtlinge.
Exil, Osnabrücker Zentrum für Flüchtlinge.
Im Verein Exil, im Osnabrücker Zentrum für Flüchtlinge. Britt Bartel, eine der wenigen hauptamtlichen Mitarbeiterinnen, ist erleichtert, dass durch das umstrittene Abkommen mit der Türkei auch in Osnabrück die Flüchtlingszahlen zurückgehen. Eine kleine Atempause, Zeit, um die Strukturen weiter auszubauen und sich noch besser zu vernetzen. Nicht nur mit professionellen Anbietern wie der Caritas oder der AWO.
Wir wissen, wer was kann und klären das auch untereinander. Mach du mal das und ich mach dann das. Und wir arbeiten sehr, sehr gut zusammen. Das ist offenbar ein enormer Vorteil, den wir hier in Osnabrück haben und der auch so von den Flüchtlingen wiedergespiegelt wird.
Das ist vor allem den zahlreichen engagierten ehrenamtlichen Helfern zu verdanken, sagt Britt Bartel. Denn trotz islamistischen Terror, die Willkommenskultur sei nach wie vor sehr lebendig. Auch die Zusammenarbeit mit den Moscheegemeinden habe sich bewährt.
Das heißt, es gibt einen Klienten, der hat ein bestimmtes Problem, wo ich sagen würde, das können wir jetzt nicht leisten. Das wäre gut, wenn sich da ein muslimischer Seelsorger drum kümmert, dann klappt das auch. Aber Projektarbeit in dem Sinne, dass wir sagen, wir machen das kontinuierlich, das haben wir nicht bisher realisieren können, weil die tägliche Arbeit einfach so umfangreich ist.
Nach dem Interview geht es gleich weiter zu den nächsten Terminen. Mit Ärzten in einer psychiatrischen Klinik und dem Extremismusbeauftragten der Polizei. Denn Integrationsarbeit ist immer auch Präventionsarbeit.
Alles, was wir hier fürchten, islamistische Attentate, entstehen normalerweise von Personen, die nicht integriert sind. Oft haben sie noch eine psychische Erkrankung dazu. Und was schützt davor? Soziale Integration, Integration in den Arbeitsmarkt, soziale Kontakte. Und es geht natürlich auch darum, jungen Menschen, die vielleicht Halt in ihrer Religion suchen, zu vermitteln, dass die Ideologie des IS nicht die islamische Religion ist. Und wer sollte das besser tun als muslimische Seelsorger?
Das ist oft leichter gesagt als getan. Im Islam gibt es zwar auch eine lange Tradition der Nächstenfürsorge, aber es fehlen vergleichbare Organisationsstrukturen wie in den Kirchen. Auch die Ibrahim al-Khalil-Moschee kämpft mit zahlreichen Schwierigkeiten.
Platzmangel, Organisation, Struktur, Gelder natürlich, ja, und Stellen, die gegeben werden, damit man professionell und kompetent arbeiten kann. Der Vorstand arbeitet an sich ehrenamtlich. Wir haben keinen Projektreferenten zum Beispiel oder Gemeindereferenten, der jetzt zumindest so ein bisschen alles anleiten kann. Das passiert alles auf Ehrenamtsbasis.
Dabei könnten Muslime eine wichtige Brückenfunktion einnehmen, sagt Dua Zeitun.
Wir haben es einfacher, Projekte umzusetzen, weil wir die Leute haben. Das heißt, andere, die dann auch erstmal Werbung machen müssen, Flüchtlinge finden müssen, sie überzeugen müssen, das müssen wir alles gar nicht. Und deswegen haben wir natürlich den Vorteil, was die Aufklärungsarbeit angeht, sehr viel beitragen können, wenn wir die Unterstützung haben.
Ein Beispiel von vielen, die Werte der deutschen pluralistischen Gesellschaft vermitteln. Das sei, so Vorstandsmitglied Yasser Abu Achid, nicht immer einfach.
Dann merkt man durchaus bei vielen Personen, dass sie der Ansicht sind, dass der Mann höher gestellt ist. Ne? Wir müssen den Leuten, denke ich, auch immer wieder klar machen, dass die Ehemänner ihren Frauen die Gelegenheit geben müssen, das Haus zu verlassen, Deutsch zu lernen, sich weiterzubilden, nicht sich einzuschränken und sich abzukapseln in dem Sinne, dass sie sagen, da draußen, da sind die Deutschen und wir hier sind die Araber und wir haben nichts miteinander zu tun.
Inwieweit sich durch die syrischen Flüchtlinge der bisher vor allem türkisch geprägte Islam in Niedersachsen verändern wird, ist noch offen. Sicher ist, Integration besteht aus vielen kleinen Schritten und braucht viel Zeit. Hinzu kommt, da sind sich alle einig, es ist wichtig, sich nicht durch die islamistischen Terroranschläge verunsichern zu lassen.
Für die Stadt Osnabrück ist das Vertrauen, die vertrauensvolle Zusammenarbeit so stark ausgeprägt, dass ich da keine Gefahr sehe. Und da sind wir, glaube ich, nach wie vor auf einem guten Weg und sollten diesen Weg weitergehen, ohne uns davon abbringen zu lassen. Dann hätten die anderen gewonnen.
Es wird nach wie vor unterschätzt, wie viel Potenziale auch in diesem Zustrom ist es ja von Menschen liegt. Wenn die gut integriert sind, dann ist das auch eine gute Chance für dieses Land.
Mohammed zum Beispiel weiß genau, was er will. Abitur machen und danach Physik studieren.
Jetzt fühle ich mich einfach so wohl, dass ich in meinem Heimat bin, obwohl ich noch Heimweh habe. In der Schule hat sich auch gut verändert. Super.
Auf gutem Weg, die Integration von muslimischen Flüchtlingen in Osnabrück. Islamistische Terroranschläge, die Übergriffe in der sogenannten Kölner Silvesternacht, die wachsende Angst vor dem Islam. All das löst immer wieder zum Teil heftig geführte Debatten aus. Seit vielen Jahren wird unter anderem darüber diskutiert, ob denn nun der Islam zu Deutschland gehört oder nicht. Eine Reform des Islam wird gefordert. Um die Debatte um den Islam und um innermuslimische Diskussionen geht es nun auch im Gespräch mit Mohammed Rashid. Der Religionspädagoge und Leiter des Zentrums für islamische Theologie an der Wilhelms-Universität Münster ist einer der wichtigsten Vertreter eines zeitgenössischen, liberalen Islam. Als erstes habe ich ihn gefragt, ob sich in dieser Debatte überhaupt etwas bewegt hat in den vergangenen Jahren.
Ich sehe viele Fortschritte, ich sehe aber auch viele Rückschritte. Fortschritte sehe ich gerade durch die Etablierung der islamischen Theologie zum Beispiel in Deutschland, Etablierung des islamischen Religionsunterrichts immer mehr an mehreren Schulen in Deutschland, bedeutet, dass man immer mehr Zugang verschafft für junge Menschen, ihren Glauben zu reflektieren, Fragen zu stellen, Argumente zu entwickeln, dass sie nicht mehr so leicht auf den Arm genommen werden durch Internet oder wie immer, dass man sich einfach bevormunden lässt in religiösen Fragestellungen. Das sind positive Entwicklungen. Auch die islamische Theologie, die immer stärker herausgefordert, auch gerade durch diese Entwicklungen in den letzten Jahren, durch Gewalt im Namen des Islams und weiteres, das stellt kritische Fragen an die muslimische Theologen. Ja, wie geht ihr mit diesen Gewaltstellen, die im Koran sind? Das fängt natürlich auch hier zum kritischen Reflektieren auch Zugänge zum Koran, ein Buch, das im 7. Jahrhundert verkündet wurde auf der arabischen Halbinsel. Wie gehe ich damit heute im 21. Jahrhundert? Auf der anderen Seite sehe ich auch die Rückschläge, wenn ich sehe, dass immer mehr junge Menschen sich für den Salafismus, für die Rekrutierung in radikale Milieus begeistern lassen. Da sind auch alarmierte Zeichen hier, auch wenn immer mehr junge Menschen auch Attentäter werden, die hier geboren, hier aufgewachsen sind, in Deutschland oder in Europa, da sind auch auf der anderen Seite die alarmierenden Zeichen, wo man sagen muss, wir haben hier ein klares Problem. Wir können nicht andauernd diese Rhetorik verwenden, nein, alles, was negativ ist, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Das sind ja Muslime, das sind Muslime, die sich in kürzester Zeit sogar radikalisieren, weil sie bestimmte Theologien, bestimmte Positionen innerhalb der islamischen Theologie sich annähern.
Worauf kommt es also jetzt vor allem an?
Wir müssen uns von diesen Positionen verabschieden. Nur so können wir die islamische Theologie auch schützen davor, dass sie immer wieder missbraucht wird, indem wir sie erst einmal filtern. Wo gibt es menschenfeindliche Positionen oder Argumente innerhalb der islamischen Theologie? Ohne Wenn und Aber müssen wir uns verabschieden von diesen Positionen und zugleich uns stark machen für die menschenfreundlichen, lebensbejahenden Interpretationen und Auslegungen und Argumente innerhalb der islamischen Theologie.
Es werden immer wieder auch innermuslimische Debatten gefordert. Sie schreiben Bücher, die Debatten auslösen, zum Beispiel vor einigen Jahren, als Ihr Buch »Islam ist Barmherzigkeit« erschien. Was wollen Sie also vor allem erreichen?
Ich möchte dem Islam seine Seele zurückgeben, seine Seele, die von manchen Muslimen selbst, von manchen muslimischen Gelehrten oder Imame oder Geistliche beraubt wurde, indem der Islam reduziert wird auf eine Gesetzesreligion, also auf Kosten der Spiritualität. Meine Botschaft ist in meinen Augen einfach, die koranische Botschaft stark zu machen, die eben Gott und Mensch als Partner sehen möchte und nicht als zwei Fremde, die Angst vor einer Annäherung aneinander haben. Das möchte ich durch mein Wirken verändern.
Sie haben es schon angedeutet, es kann sich durchaus mehr tun in Sachen innermuslimische Debatten. Schauen wir doch mal in die Moscheegemeinden. Stehen Imame und Seelsorgerinnen genug ein für die demokratischen Werte? Sind sie bereit, sich auf eine kritische Auseinandersetzung auch mit umstrittenen Aspekten ihrer Religion tatsächlich einzulassen?
Schauen wir uns die Realität an, ohne uns etwas vorzumachen. Die meisten Imame, die hier im Land sind, in Deutschland, die kommen aus dem Ausland oder sie haben nicht den Bezug zur Lebenswirklichkeit, zur Realität, zur Alltagsrealität der Menschen hier im Land. Es wird vieles, auch Schönes, gepredigt, auch Positives, aber meist vorbeigehend an den Bedürfnissen der Menschen in ihrem Alltagsleben, vorbei an der Lebenswirklichkeit, gerade die jungen Menschen. Wir brauchen dringend Imame, die nicht nur hier in Deutschland ausgebildet sind, sondern die die Lebenswirklichkeit der jungen Menschen hier kennen, die eine Theologie auch entwickeln, die auf Fragen der jungen Menschen nicht nur eingehen kann, sondern auch auf sie antworten kann, sodass die jungen Menschen damit was anfangen können und sagen, ja, das bereichert mich, das berührt mich in meinem Herzen. Aber nicht einfach, ich komme aus Pflichterfüllung in der Moschee, um das Gebet oder die Predigt hinter mir zu bringen, um mich, um mein Gewissen zu beruhigen, ich habe schon gebetet. Das ist das reale Problem vieler jungen Menschen heute. Das müssen wir auch einsehen, innerislamisch und auch entsprechend mit viel Mut, mit viel Engagement auch etwas dagegen unternehmen.
Wenn man von außen drauf schaut auf innermuslimische Debatten, dann hat man so den Eindruck, das verläuft alles ziemlich schleppend. Ist das so?
Ich sehe Räume des innerislamischen Diskurses, aber noch sehr enge Räume. Wenn ich auch unterwegs in den sozialen Medien, Facebook und andere bin, dann sehe ich, dass die Argumente keine theologischen sind, sondern du bist ein guter Muslim, du bist schlecht, du bist Verräter, du bist loyal. Also sehr, sehr plakative Diskussionen, zum Teil leider auch unter Theologen. Also wo es nicht wirklich um Argumente und Gegenargumente, nicht um reflektierte, rationale Argumente und Ansichten, sondern um Verdächtigungen oder um eben Identitätsfrage oder um politische Fragestellungen. Das stört noch immer sehr stark den innerislamischen Diskurs.
In der Mehrheitsgesellschaft oft ist die Rede von dem Islam. Gemeint ist meistens der gewaltbereite Islam. Das Unwissen ist ja nach wie vor sehr groß. Warum ist es so schwer, die Vielfalt des Islam zu vermitteln?
Das Problem ist, dass wir den Islam über die Medien, hauptsächlich über die Medien wahrnehmen. Und dann kommt ein einseitiges Bild vom Islam rüber. Das ist das eine. Das heißt, man braucht eine Bereitschaft auch, um die Vielfalt sehen zu wollen. Das andere muss man auch sagen, dass auch wir Muslime es nicht schaffen, in der breiten Masse der Bevölkerung auch diese Vielfalt zu kommunizieren. Im Gegenteil, da gibt es einen innerislamischen Druck Richtung einer Homogenisierung des Islam. Dass wir innerislamisch das Problem haben, diese Vielfalt nicht nur zuzulassen, sondern auch zu fördern. Man neigt immer stärker innerislamisch in schwarz-weiß Denken, islamisch, unislamisch, guter Muslim, schlechter Muslim. Anders als im Laufe 1400-jähriger islamischer Tradition, wo der Islam vielfältig war. Und wenn wir Muslime das nicht stark kommunizieren, wird es schwierig sein, dass der andere von außen dies auch wahrnimmt.
Das heißt also, mehr Mut zu mehr Offenheit, zu mehr Ehrlichkeit, zu mehr sich einlassen auf das andere, was zunächst fremd erscheint.
Definitiv. Mehr Mut zu all dem, mehr Mut auch zu kritischer Reflexion, ohne Angst zu haben, ich könnte meine Religion verlieren, wenn ich anfange nachzudenken. Im Gegenteil, diese Angst zeugt nicht gerade von einem wirklich tiefen Glauben, sondern von einem sehr dünnen Glauben, der sehr schnell erschüttert werden kann durch eine kleine Hinterfragung. Aber wenn der Glaube sitzt, dann öffnet man sich umso mehr. Wenn ich mir meins sicher bin, dann habe ich keine Berührungsangst vor dem anderen, vor dem Neuen.
Die große Frage, die wichtige Frage abschließend, Wie also kann man das Zusammenleben von Muslimen und Nichtmuslimen verbessern?
Wenn wir alle dasselbe Ziel haben, dass der Mensch seine Würde, seine Freiheit, sein Menschsein und das Hervorheben des islamisch gesprochen des Göttlichen im Menschen, also des Humanen im Menschen, wenn wir uns auf das einigen, dann haben wir eine gute Basis, gemeinsam miteinander an diesem Ziel zu arbeiten. Da brauchen wir, da ist die Politik herausgefordert, reale Räume der Begegnung zu schaffen in Kindergärten, in Schulen, in Jugendvereinen, auf dem Arbeitsmarkt und so weiter. Also wir brauchen viel mehr Orte der Begegnung. Wenn man sich begegnet, dann redet man nicht übereinander, sondern miteinander, versteht man sich, sieht man auch vor allem und gerade aus aktuellem Anlass, sage ich, dass Gewalt, Terror uns alle, Muslime wie Nicht-Muslime, betrifft. Und man sieht das jetzt auch in den letzten Tagen und Wochen, die Menschen, die unter Terror gestorben sind, darunter waren auch Muslime. Der Terror ist unser gemeinsamer Feind. Und die Trennlinie ist nicht zwischen Muslimen und Nichtmuslimen, sondern eben zwischen Frieden und Unfrieden, zwischen menschenfreundlichen Weltanschauungen und Verständnissen von Religionen und menschenfeindlichen Verständnissen von Weltanschauungen und Religionen.
Mohannad Rashid über die Vielfalt des Islam, innermuslimische Debatten und die Mehrheitsgesellschaft. Das war unser Thema. Neue Wege wagen, die Debatte um den Islam in Niedersachsen. Hier bei NDR 1 Niedersachsen geht es um 20 Uhr weiter mit den Nachrichten und mit der Sendung Traumhaft. Am Mikrofon verabschiedet sich Ita Niehaus. Ihnen noch einen schönen Abend.